Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Der Bundesverband Managed Care hat 2025 eine Taskforce Datennutzung eingesetzt, um zu untersuchen, wie Gesundheitsdaten überhaupt für eine bessere Versorgung genutzt werden können.
Mhm.
Dabei sollte künstliche Intelligenz eine besondere Rolle spielen, denn nur mit einem Anteil von automatisierter Datenverarbeitung und Aufbereitung können aus den Daten ja sinnvolle Informationen werden.
Genau.
Schauen wir uns die Ergebnisse der Fallbeschreibungen mal genauer an und checken, ob dieses Wissen wirklich Neues schafft.
Sehr gerne.
Wir haben also diesen dicken Bericht der Taskforce vor uns liegen. Und das Thema wirkt ja auf den ersten Blick, sagen wir mal, ziemlich trocken.
Das kann man so sagen, ja. Gesundheitsdaten, KI, Versorgungsstrukturen. Aber dahinter steckt eine Frage, die uns doch eigentlich alle betrifft. Wir haben ja diesen riesigen, unsichtbaren Schatz. Unsere Gesundheitsdaten.
Absolut. Und unsere Mission heute ist es, für Sie herauszufinden, was sind die ganz konkreten Ideen, die unser Gesundheitssystem wirklich, also wirklich verbessern könnten? Wo schlummern die Potenziale? Und vor allem, was steht dem im Weg?
Genau, das ist die wichtigste Frage. Was zum Teufel steht dem Ganzen im Weg? Packen wir das mal aus.
Fangen wir an.
Fangen wir mal ganz vorne an. Warum braucht es überhaupt so eine Taskforce? Man könnte ja meinen, wir leben im digitalen Zeitalter, das sollte doch alles längst klar sein.
Sollte man meinen, ja. Aber ich denke da an meine eigene Erfahrung, als ich Befunde von einem Facharzt zu meinem Hausarzt bringen musste. Ein Umschlag voller Papier. Im Jahr 2025. Das ist doch Wahnsinn.
Das ist genau der Kern des Problems. Ihre Erfahrung ist der Alltag von Millionen von Menschen. Wir sprechen hier von einer extremen Fragmentierung der Daten.
Fragmentierung? Was heißt das genau?
Stellen Sie sich vor, Ihre medizinische Geschichte ist ein Puzzle. Der Hausarzt hat ein paar Teile, das Krankenhaus nach einer OP hat andere Teile, der Radiologe hat die Bildteile.
Okay. Und der Kardiologe wieder andere? Keiner hat das Gesamtbild. Und noch schlimmer, die Puzzleteile passen oft nicht mal zusammen, weil sie in unterschiedlichen Formaten vorliegen. In Systemen, die nicht miteinander kommunizieren, man spricht da ja immer von der elektronischen Patientenakte, der EPA, als der großen Lösung. Aber wenn ich mir den Bericht ansehe, scheint das auch nicht das Gelbe vom Ei zu sein, oder?
Leider. Nein, leider noch nicht. In ihrer jetzigen Form ist die EPA oft nicht viel mehr als ein digitaler Schuhkarton. Man lädt Dokumente hoch, meistens PDFs.
Also Arztbriefe, Laborergebnisse.
Genau, Entlassungsberichte. Das ist besser als Papier, keine Frage. Aber für eine intelligente Datennutzung ist das fast wertlos. Sie können ein PDF nicht systematisch durchsuchen oder analysieren.
Aha. Um bei Ihrem Puzzle-Beispiel zu bleiben. Sie haben jetzt zwar alle Teile in einer Kiste, aber sie liegen immer noch unsortiert und mit der Bildseite nach unten drin. Sie können kein Muster erkennen. Und der Bericht liefert dazu eine Zahl, also die hat mich wirklich fassungslos gemacht. Rund 90% der Informationen im Gesundheitswesen liegen in unstrukturierter Form vor.
90%?
90? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet ja, der allergrößte Teil unseres medizinischen Wissens ist im Grunde ein digitaler, unorganisierter Zettelkasten.
Exakt. Das sind die Fließtexte in Arztbriefen, die Notizen der Pflegekräfte, die Befunde. Wertvolle Informationen, aber für einen Computer sind das erstmal nur Buchstabenwüsten.
Und genau hier kommt jetzt die künstliche Intelligenz ins Spiel, richtig?
Genau an diesem Punkt.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Denn ich glaube, viele stellen sich bei KI im Krankenhaus ja diesen futuristischen Robo-Doc vor, der Diagnosen stellt und Ärzte ersetzt.
Mhm, das Klischee kennt man.
Aber wenn ich den Bericht richtig verstehe, ist die erste viel fundamentalere Aufgabe der KI eine ganz andere. Sie ist quasi der Superbibliothekar, der in diesem Chaos endlich mal aufräumt.
Das ist die perfekte Analogie. Bevor eine KI komplexe Diagnosen stellen kann, muss sie die Sprache der Medizin verstehen lernen. Moderne KI-Systeme, speziell im Bereich Natural Language Processing, können genau das.
Okay, sie lesen und verstehen diese unstrukturierten Texte. Und was hier so faszinierend ist, die KI liest nicht nur, sie interpretiert. Sie versteht den Inhalt. Ja, sie kann einen Befund aus einem langen Arztbrief extrahieren und ihn in eine strukturierte Datenbank eintragen. Also zum Beispiel Patient, Diagnose, ICD-10-Code, Medikament, Dosierung. Sie verwandelt Prosa in präzise, vergleichbare Datenpunkte.
Moment, aber das klingt fast zu einfach. Jede Arztpraxis dokumentiert doch ein bisschen anders, mit eigenen Abkürzungen, vielleicht auch mal mit einem umgangssprachlichen Satz.
Absolut.
Kann eine KI das wirklich zuverlässig über tausende Praxen hinweg vereinheitlichen, ohne dass da wichtige Nuancen verloren gehen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und genau die Herausforderung. Es funktioniert nicht auf Knopfdruck. Diese KI-Modelle müssen mit riesigen Mengen an medizinischen Texten trainiert werden, um all diese Variationen zu lernen.
Aha.
Sie lernen, den vagen Verdacht in einem Nebensatz, differentialdiagnostisch wäre auch X denkbar, von einer handfesten Diagnose im Abschlussstatement zu unterscheiden. Das ist ein gewaltiger technologischer Schritt, aber genau dieser Schritt ist die Voraussetzung für alles, was danach kommt.
Okay, das leuchtet ein. Es geht also um die extrem wichtige, aber vielleicht nicht ganz so glamouröse Aufräumarbeit im Hintergrund. Aber was bringt das am Ende dem Arzt, der Pflegekraft oder vor allem Ihnen als Patient? Landet das auch wirklich im Alltag?
Genau, und das ist das Starke an dem Papier der Taskforce. Es bleibt nicht abstrakt. Nehmen wir ein Beispiel, das jeden im Krankenhaus betrifft. Die Dokumentation.
Oh ja.
Ärzte und Pflegekräfte verbringen einen riesigen Teil ihrer Zeit nicht am Patientenbett, sondern vor dem Computer, um Berichte zu schreiben. An der Universitätsmedizin Mannheim läuft zum Beispiel ein Projekt, bei dem eine KI die Arztbriefschreibung massiv unterstützt.
Wie funktioniert das in der Praxis? Spricht der Arzt einfach in ein Mikrofon und der Brief schreibt sich von selbst?
Es ist eine Mischung. Die KI kann aus den bereits vorhandenen strukturierten Daten, also Laborwerte, Diagnosen, verabreichte Medikamente, automatisch einen ersten Entwurf des Briefes erstellen.
Ah, okay.
Der Arzt oder die Ärztin muss dann nur noch die individuellen Beobachtungen und Schlussfolgerungen ergänzen.
Das spart Zeit.
Enorm. Und ein anderes, verwandtes Konzept ist das Medical Summary. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen neuen Patienten mit einer Akte so dick wie ein Telefonbuch.
Kenne ich. Eine KI kann diese Akte in Sekunden scannen und eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Punkte erstellen. Vorerkrankungen, Allergien, kritische Ereignisse. Das reduziert auch das Risiko, dass lebenswichtige Informationen übersehen werden. Das ist ein klarer Gewinn für das Personal. Aber gibt es auch Beispiele, wo das ganze System, also das Krankenhaus, besser gesteuert werden kann?
Ja, absolut. Das ist ja eine Lehre, die wir alle schmerzlich ziehen mussten in den letzten Jahren, dass Krankenhäuser oft am Limit planen.
Definitiv.
Ein sehr eindrückliches Beispiel aus dem Bericht ist die vorausschauende Kapazitätsplanung von Intensivstationen.
Klingt technisch.
Ist es auch, hat aber enorme Auswirkungen. Mithilfe von datenbasierten Systemen kann man Prognosen erstellen, wie viele Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit in den nächsten Tagen oder Wochen wahrscheinlich benötigt werden.
Und woher weiß das System das?
Da fließen unzählige Datenpunkte ein. Aktuelle Infektionszahlen in der Region, demografische Daten, saisonale Effekte wie die Grippewelle, sogar anonymisierte Bewegungsdaten.
Wow!
So kann ein Krankenhaus proaktiv Personal planen, Material bestellen und in Notfall-OPs verschieben, bevor der Kollaps droht. Es ist der Wechsel vom permanenten Reagieren zum vorausschauenden Steuern.
Okay, wir haben also Entlastung für das Personal und bessere Planung für das System. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret für Sie als Patientin oder Patient? Was habe ich davon?
Hier wird im Bericht das Projekt MyonCare vorgestellt. Das kann man sich als eine Art digitalen Begleiter auf dem Behandlungsweg vorstellen.
Also eine App?
Viel mehr als eine simple Gesundheits-App. Wenn Sie zum Beispiel vor einer Knie-OP stehen, begleitet sie diese Plattform. Sie erinnert Sie an Vorbereitungen, gibt Ihnen nach der OP personalisierte Reha-Übungen und fragt gezielt nach Ihrem Befinden.
Wie denn?
Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Haben Sie die Medikamente genommen? Und diese Rückmeldungen gehen direkt an das Behandlungsteam.
Das heißt, der Arzt sieht nicht erst beim Kontrolltermin in 6 Wochen, dass etwas nicht stimmt, sondern kann viel früher eingreifen.
Ganz genau. Wenn Ihre Schmerzwerte konstant zu hoch sind oder Sie über eine Schwellung berichten, kann das System eine Warnung auslösen. Vielleicht reicht dann ein Anruf oder eine Anpassung der Medikation, um ein erstes Problem zu verhindern.
Wir bewegen uns also weg von einer rein reaktiven Behandlung.
Genau, hin zu einer proaktiven, personalisierten Begleitung. Ihre Daten ermöglichen eine Versorgung, die auf Sie und Ihren individuellen Heilungsverlauf geschnitten ist.
Wenn man das zusammenfasst, ist das Bild schon ziemlich beeindruckend. Wir haben die Technologie, die Anwendungsfälle sind da, sie sind überzeugend. Und trotzdem fühlt sich mein Arztbesuch oft noch an wie eine Zettelwirtschaft. Warum ist das alles noch nicht Standard? Wo klemmt es? Das ist die Millionen-Euro-Frage und der Bericht adressiert sie auch sehr klar. Die Antwort ist ernüchternd. Es ist fast nie ein rein technisches Problem, sondern...
Die größten Hürden sind struktureller und politischer Natur.
Okay, lassen Sie uns die mal auseinandernehmen. Was ist die Hürde Nummer eins?
Nummer eins sind fehlende klare politische und rechtliche Rahmenbedingungen. Es herrscht bei vielen Akteuren, Kliniken, Softwareherstellern, Ärzten eine große Rechtsunsicherheit.
Was darf ich, was darf ich nicht?
Genau. Was darf ich mit den Daten? Wie muss die Einwilligung des Patienten genau aussehen? Solange diese Fragen nicht eindeutig und praxistauglich geklärt sind, trauen sich viele nicht, in teure, neue Technologien zu investieren. Die Angst, gegen irgendeine Datenschutzvorschrift zu verstoßen, lähmt die Innovation.
Die berühmte German-Angst vor dem Datenschutz-Tsunami. Wobei es ja nicht darum geht, den Datenschutz abzuschaffen, oder?
Absolut nicht. Es geht um einen Rahmen, der sowohl die Privatsphäre der Patienten maximal schützt, als auch eine sinnvolle Nutzung der Daten für die Medizin ermöglicht. Das ist kein Widerspruch.
Stimmt. Okay, Hürde 2. Im Bericht taucht immer wieder dieses Wort Interoperabilität auf. Ein echtes Ungetüm. Was verbirgt sich dahinter?
Im Grunde ist es ganz einfach. Es bedeutet, dass die verschiedenen IT-Systeme im Gesundheitswesen endlich lernen müssen, eine gemeinsame Sprache zu sprechen.
Aha.
Momentan ist es so, als würde die Software des Radiologen Spanisch sprechen, die des Labors Chinesisch und die der Arztpraxis Deutsch. Sie können sich nicht austauschen.
Wie unterschiedliche USB-Kabel.
Perfektes Bild. Es ist, als ob jeder Computerhersteller sein eigenes, inkompatibles USB-Kabel hätte. Was wir brauchen, sind verbindliche, offene Standards, an die sich alle halten müssen, damit die Daten fließen können. Und dann gibt es noch eine dritte Hürde, die oft übersehen wird. Das Geld. Das Thema Vergütungsmodelle. Ja, das ist vielleicht die heimtückischste Hürde. Unser aktuelles Abrechnungssystem ist auf Einzelleistungen ausgelegt. Ein Arzt bekommt Geld für eine Untersuchung, ein Krankenhaus für eine OP.
Soweit so klar.
Es belohnt aber in der Regel nicht die Verhinderung von Behandlungen durch gute datengestützte Vorsorge. Es belohnt nicht die Effizienz, die ein digitales Tool wie MyOnCare schafft, weil dadurch vielleicht ein teurer Kontrolltermin überflüssig wird.
Das heißt, es rechnet sich für die Anbieter nicht.
Genau. Solange sich Investitionen in digitale, vernetzte Versorgung nicht rechnen, wird die Einführung schleppend bleiben. Das System belohnt die Behandlung von Krankheiten, nicht die Erhaltung von Gesundheit.
Puh, jetzt ist eine ganze Menge. Um mal auf unsere Ausgangsfrage zurückzukommen, schafft dieses Wissen Neues?
Ich würde sagen, ja, aber. Das Potenzial ist zweifellos riesig. Ja.
Wir sehen eine Zukunft mit einer Medizin, die effizienter, besser planbar und viel persönlicher für uns alle ist. Aber wir stecken fest. Wir haben quasi den Schlüssel für diese Zukunft in der Hand, aber die Türen sind alt, die Schlösser verrostet und keiner traut sich, sie wirklich aufzustoßen.
Das fasst es sehr gut zusammen. Und es wirft eine wichtige Frage auf, über die Sie als Hörer einmal nachdenken können. Die öffentliche Debatte dreht sich sehr oft und auch zu Recht um die Risiken des Datenschutzes. Wir haben Angst vor dem gläsernen Patienten.
Klar, doch der Bericht zwingt uns, auch die Kehrseite der Medaille zu betrachten. Was sind eigentlich die Kosten der Nichtnutzung dieser Daten?
Was meinen Sie damit genau? Die Kosten der Nichtnutzung?
Wie viele Behandlungsfehler passieren, weil Informationen nicht rechtzeitig verfügbar waren? Wie viele Stunden an wertvoller Arbeitszeit von Ärzten und Pflegekräften werden jeden Tag mit Bürokratie verschwendet?
Wie viele Gesundheitskrisen managen wir schlechter, als wir müssten, weil wir diese intelligente und vernetzte Dateninfrastruktur nicht haben? Diese Kosten sehen wir nicht direkt auf einer Rechnung, aber sie sind da.
Sie sind versteckt im System.
Genau. Sie manifestieren sich in überlastetem Personal, in vermeidbarem Leid und in einem System, das teurer und ineffizienter ist, als es sein müsste.
Das ist ein starker Gedanke. Wir fokussieren uns so sehr auf das potenzielle Risiko der Nutzung, dass wir das sehr reale, alltägliche Risiko der Nichtnutzung vielleicht aus den Augen verlieren. Genau, und das führt zu dem abschließenden Gedanken für Sie. Wir diskutieren viel über die ethischen Pflichten beim Schutz von Daten. Aber könnte der bewusste Verzicht auf den Aufbau einer intelligenten, sicheren Gesundheitsdateninfrastruktur angesichts der bekannten Vorteile mittlerweile nicht eine eigene Form von ethischem Risiko darstellen? Eine Art unterlassene Hilfeleistung?
Eine Art unterlassene Hilfeleistung im großen Stil. Das ist eine Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.